ARD Sounds.
In den letzten 10 Jahren ist dieser Trend der Regionalität erst richtig entstanden. Und alle Lebensmitteleinzelhändler haben sich ihre regionalen Lieferanten nach und nach gesucht. Und das war auch unser Trittbrett, warum sich unser Hof dahin entwickelt hat und wir heute ein stabiles Geschäft mit dem Lebensmitteleinzelhandel haben.
Also Alvina hat sich konkrete Gedanken darüber gemacht, wie man regional vermarktet. Und wie kann man das als Verbraucher erkennen, wenn man im Supermarkt ist? Wo kommen die Produkte eigentlich her?
Kulak und ich klären für euch, was Regionalität ist.
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kulage
und Maja Mowitz.
Das ist der Podcast für alle, die aus der Landwirtschaft kommen, die nichts mit Landwirtschaft zu tun haben, aber sich für Landwirtschaft interessieren. Und das ist auch der Podcast für alle, die vielleicht einfach nicht dumm sterben wollen und hier ein bisschen was dazulernen wollen.
Vielleicht können wir ja auch mal Interesse wecken. Weißt du, vielleicht hätten sie jetzt vorher gar nicht gesagt, ich interessiere mich für Landwirtschaft, aber jetzt, da sie diese Folge hören, können wir vielleicht irgendwas wecken.
Willkommen, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid und natürlich herzlich willkommen, wenn ihr treue Hörerinnen und Hörer seid. Willkommen, liebe Hektis. Ich bin Andreas Kulage, ich bin Radiomoderator und Verbraucher und ich bin in der Stadt groß geworden.
Und ich bin Maja Mowitz. Ich selber komme von einem konventionellen Ackerbaubetrieb und ich bin hier die Landwirtin im Podcast, aber wir haben sogar noch eine zweite Landwirtin heute dabei.
Die begrüßen wir später und die wird uns erklären, wie sie das macht mit der regionalen Vermarktung. Sie setzt da drauf, aber nicht alle tun das. Wenn ich als Verbraucher zum Beispiel durch den Supermarkt laufe, dann sehe ich überall stehen, hier aus der Region oder Produkte aus der Heimat oder von hier für Sie. Was bedeutet aus der Region? Ich kann schon mal vorwegnehmen, kleiner Spoiler. Das ist nämlich gar nicht so einfach, irgendwie herauszufinden, was aus der Region kommt. Das versuchen wir alles heute mal so ein bisschen aufzudröseln. Aber erstmal machen wir was anderes.
Majas Landwort.
Kulage, ich möchte von dir wissen und ich finde, es passt auch zum Thema. Was ist denn gemeint, wenn man vom Gunststandort redet?
Gunststandort.
Mhm.
Oh, Gunst. Gunst, Günstling, günstig. Das ist ja ein Wort, eine Wortfamilie, ne? Also Gunststandort bedeutet, dass es ein sehr günstiger Standort ist für das, was man dort machen will. Also wenn man wie zum Beispiel Maja und Majas Betrieb Kartoffeln anbauen will oder Rüben, dann kann man das natürlich nicht auf Böden, Zuckerrüben, dann kann man das nicht auf Böden machen, die dazu nicht geeignet sind. Und ich weiß, Majas Böden sind dazu geeignet, weil sie sehr viele Bodenpunkte hat und damit prahlt sie auch immer.
Du prahlst immer damit, das ist ja das Peinliche.
Und deswegen ist das ein günstiger Standort. Also da geht man hin, dann untersucht man den Boden oder man weiß es aus Tradition. Das ist ein Boden, der ist besonders günstig für Zuckerrüben oder für Mais oder für Getreide oder Tritikale, was auch immer. Und dann weiß man, Gunststandort ist dort vorne und da mache ich jetzt, was dort günstig ist.
Jetzt hast du das hast du wirklich schlau gemacht. Da gibt es eigentlich wenig hinzuzufügen und das ist komplett richtig. Also Gunststandort meint ein Gebiet oder ein Standort, wo Pflanzen sehr gut wachsen können aufgrund von den Bedingungen. Und ich dachte mir, das ist vielleicht ein wichtiges Wort, weil wenn wir über Regionalität sprechen, dann sprechen wir auch davon, was ist eigentlich möglich in dem jeweiligen Gebiet, in der jeweiligen Region, wo ich wohne. Beispielsweise, wenn ich jetzt hier mein Bier trinken will, dann ist ja der Gunststandort dafür eher im Süden. Erwarte ich das jetzt, dass hier auch Hopfen angebaut wird? Erwarte ich jetzt, dass hier auch Weinreben angebaut werden, obwohl es dafür einen Gunststandort gibt? Und das fand ich in diesem Aspekt spannend. Deswegen wollte ich das hier einmal reinwerfen.
Faszinierend. Es geht um Regionalität heute. Das ist das große Thema. Was bedeutet Regionalität? Klar, logisch, das kommt aus der Region. Die Sachen, die man kauft im Supermarkt, die möchte man natürlich möglichst aus der Region haben. Und tatsächlich bin ich damit nicht alleine, sondern eine Mehrheit der Verbraucher wünscht sich das. Studien sagen sogar, 92% der Menschen, die ihre Lebensmittel einkaufen, möchten, dass sie aus der Region kommen, dass sie regional angebaut werden. Das ist eine ganze Menge, oder?
Ganze Menge.
Ja.
Aber auch 40% sind unzufrieden mit der Kennzeichnung und sagen, dass das irgendwie verwirrend ist.
Das macht auch jeder Supermarkt eigentlich, wie er will. Also aus Verbrauchersicht ist es tierisch unbefriedigend. Ich sag mal ein Beispiel. Wenn ich meine Milch kaufe, dann ist es für mich nicht so ohne weiteres ersichtlich, ob das jetzt Milch ist hier aus Norddeutschland, wo ich wohne, wo ich lebe, aus Niedersachsen im Idealfall, oder kommt die aus Bayern, kommt die aus Baden-Württemberg oder sonst woher. Ich kann, glaube ich, das wird uns unsere Expertin vielleicht gleich noch sagen, ich kann über einen Code sehen, wo sie abgefüllt ist oder wo sie in der Molkerei gewesen ist, aber von wo dann die Milch wirklich kommt, ist schwierig. Das nervt mich schon mal als Verbraucher.
Ja, das kann ich verstehen. Ich glaube, es ist vor allem einmal wichtig zu sagen, dass der Begriff Regionalität nicht geschützt ist. Also da gibt es keine klare Definition zu und deswegen kommen wir überhaupt zu dem Problem, dass es jeder Supermarkt irgendwie machen kann, wie es für den Supermarkt am einfachsten ist.
Also um da mal so ein bisschen Licht ins Dunkle zu kriegen, haben wir natürlich die unterschiedlichsten Supermärkte und Supermarktketten angeschrieben und ihnen die Frage gestellt, wie genau handhabt ihr das eigentlich mit der Regionalität? So, und das Fazit ist, viele haben ihr eigenes Regionallabel. So, da kann aber regional was ganz Unterschiedliches bedeuten. Oft kann es dann zum Beispiel ein Naturraum sein, sowas wie das alte Land oder der Spreewald oder sogar das ganze Bundesland. Also in der Definition ist dann alles, was in unserem Fall irgendwie aus Niedersachsen hergestellt wird oder in Niedersachsen hergestellt wurde, regional. Es steht dann aber auf der Verpackung drauf. So, und viele Supermarktketten und Supermärkte arbeiten aber mit dem sogenannten Regionalfenster. Das ist sowas wie so ein Label, so ein Gütesiegel. Da steht dann drauf, wo etwas produziert wurde und auch wo es verarbeitet wurde. Das ist dann beispielsweise bei Edeka und bei Lidl und auch bei Penny so. Mit einem tatsächlichen Kilometerradius arbeiten zum Beispiel Rewe und Kaufland. So, und um da die Kennzeichnung aus deiner Region zu bekommen oder dieses sogenannte Regio-Herz-Etikett, da muss man dann so einen Radius von 30 Kilometern einhalten. Also, regional kann alles sein, zwischen um die Ecke und Bundesland, da muss man einfach genau hingucken. So, und über diese unterschiedliche Handhabung der Supermärkte, wenn es um Regionalität geht, haben wir auch mit der Verbraucherzentrale Niedersachsen gesprochen. Annike von Reken ist da Expertin für Ernährung und Lebensmittel. Annike, das ist für uns Verbraucher und Kunden ja nicht so ganz leicht, ne?
Genau, das ist tatsächlich so, dass Verbraucher und Verbraucher das schwerfällt, diese ganzen Bezeichnungen auseinanderzuhalten. Wenn jetzt jede Handelskette oder jeder Supermarkt seine eigene Bezeichnung hat, dann zu verstehen, welcher Radius damit eigentlich gemeint ist, das können Verbraucher und Verbraucher nicht leisten. Das wirkt eher verwirrend. Grundsätzlich kann man sagen, dass wenn man Verbraucher und Verbraucher fragt, dass ein Radius von ungefähr 50 Kilometer bis maximal 100 Kilometer schon einer Region entspricht, aber eher so im Bereich 50 Kilometer. Das heißt, mit den 30 Kilometern liegen wir da eigentlich ganz gut, dass man von regional sprechen kann.
Annike, viele Supermärkte nutzen ja dieses Regionalfenster, dieses, ich sagte ja jetzt mal Gütesiegel zu. Was halten Sie davon?
Das Regionalfenster ist eine gute Sache. Es ist auf jeden Fall verlässlich. Es enthält nicht nur den Ort, wo das Lebensmittel herkommt, wo der Rohstoff angebaut worden ist, also zum Beispiel der Apfel, wo er geerntet worden ist, sondern es steht auch noch drauf, wo er verpackt worden ist. Vielleicht ist das ja an einem anderen Ort passiert. Und es steht sogar auch noch drauf, wer das Ganze kontrolliert hat, weil das Regionalfenster muss auch wirklich von einer Art Kontrollstelle kontrolliert werden, ob das auch alles stimmt. Stimmt, was da drauf steht. Das heißt, es ist also wirklich sehr verlässlich und gut gemacht. Es ist gut zu erkennen, es ist weiß-blau, ist ein kleines Quadrat und ist sogar ungefähr 3/4 der Deutschen kennen auch dieses Regionalfenster mittlerweile.
Cool, das ist eine ganze Menge. Wenn ich jetzt regionale Lebensmittel kaufen möchte, also richtig regional, dann kann ich natürlich direkt zum Bauern fahren und kann ihm die Sachen direkt abkaufen, wenn das möglich ist. Oder so eine Gemüsekiste abonnieren, da haben wir auch schon hier bei 63 Hektar drüber gesprochen. Haben Sie vielleicht noch einen anderen Tipp?
Dann gibt es ja auch immer noch den Tipp Bauernmarkt, Wochenmarkt. Da finde ich es aber wichtig zu sagen, Bauernmarkt ist nochmal was anderes als ein Wochenmarkt. Wenn Sie einen Bauernmarkt finden, da dürfen wirklich nur Erzeuger aus dem direkten Umkreis verkaufen. Das heißt, da ist dann wirklich alles regional. Beim Wochenmarkt ist es nicht so. Da können die Anbieter auch selber beim Großhändler einkaufen und es dann auf dem Wochenmarkt anbieten. Und da empfiehlt es sich unbedingt nach der Herkunft zu fragen.
Ach krass, das wusste ich auch nicht, dass es da so Unterschiede gibt zwischen Bauernmarkt und Wochenmarkt. Wusstest du das, Maja?
Doch, das wusste ich, weil ich selbst auch schon auf dem Bauernmarkt stand mit Erdbeeren, weil ich für einen Erdbeerenbauern in der Saison gearbeitet habe und deshalb habe ich da den Unterschied kennengelernt.
Also Bauernmarkt ist regionaler als Wochenmarkt, das kann man mal so festhalten. Annike, Letzte Frage aus Ihrer Sicht. Warum ist es denn wichtig, auf regionale Produkte zu achten?
Regionalität ist auch immer verknüpft mit einer gewissen Krisenvorsorge, weil wenn wir regionalen Anbau und unsere regionalen Lieferanten in unserer Gegend oder auch in Deutschland unterstützen, stärkt das die Wertschöpfungskette. Und wir haben es ja mit einem Strukturwandel zu tun. Kleinere mittelständische Betriebe schaffen es oft nicht, sich über Wasser zu halten, gehen ein und dann verlieren wir eigene Produzenten in der Region und in Deutschland. Und je mehr wir aber selbst produzieren in Deutschland, desto stärker werden wir und desto unabhängiger sind wir vom Weltmarkt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Knappheit auf dem Weltmarkt haben, wie wir es ja in der Vergangenheit öfter mal hatten, aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel zuletzt der Ukraine-Krieg, da hatten wir dann Knappheit von Sonnenblumenöl, Knappheit von Getreide. Und je mehr wir selber aber produzieren und je mehr wir auch das nutzen und kaufen, desto unabhängiger sind wir von dieser Situation und können uns selber versorgen. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den ich Verbraucherinnen und Verbrauchern gerne mitgeben möchte, dass uns das auch weiterhilft.
Also da hat jeder Verbraucher, jede Verbraucherin selber so ein bisschen Verantwortung, da am großen Rad auch mitzuschrauben. Anneke von Reken von der Verbraucherzentrale Niedersachsen, Expertin für Ernährung und Lebensmittel.
Und da möchte ich an dieser Stelle direkt wissen, was bedeutet es denn für dich, Regionalität?
Es ist gar nicht so leicht zu sagen, aber ich finde so, alles, was aus dem Umkreis von so um die 50 Kilometer kommt, finde ich, das ist für mich wirklich regional.
Ich habe mich natürlich in Vorbereitung auf diesen Podcast gefragt, wie regional sind wir eigentlich zu Hause mit unserem landwirtschaftlichen Betrieb?
Und
ich dachte mir, vielleicht kannst du das mal beurteilen, denn ich kann dir mal sagen, was wir anbauen und wohin es dann damit geht. Und dann würde ich gern von dir hören, ob wir regional sind.
Okay. Weil,
also, wir bauen Raps an und der geht nach Salzgitter und wird dazu Speiseöl verarbeitet.
Ja, das ist unter 50 Kilometer, würde ich mal sagen. Da gibt es den Daumen hoch.
Guck mal, und das finde ich so witzig an dieser Stelle schon, dass wir da irgendwie, wenn es so um Lebensmittel geht oder über die Ernährungswirtschaft, dass wir da so total klare Vorstellungen von haben, in welchem Radius das sein muss. Also ich glaube, da gucken wir ganz anders drauf, als wenn wir jetzt Klamotten kaufen oder wenn ich jetzt deine Brille anschaue. Hast du dich jemals damit beschäftigt, woher deine Brille kommt? Ich finde das irgendwie spannend, dass wir das so im Ernährungsbereich so für uns so ganz klar haben wollen.
Ja, aber jetzt muss man ja auch mal sagen, eine Brille kaufst du vielleicht einmal in 4 Jahren, aber so einen Apfel kaufst du fast jeden Tag.
Ja, das stimmt. Ja. Weiter geht's, sorry. Mit Mais. Wir bauen Mais an und bringen es zur Biogasanlage nach Ronnenberg.
Das ist ja auch innerhalb von 50 Kilometern. Daumen hoch.
Wir bauen Hafer an und bringen es zur Pferderennbahn hier nach Hannover. Pferdefutter.
Das ist ja, das kannst du ja fast zu Fuß rübertragen. Das ist ja noch kürzer. Ja, Daumen hoch.
Wir bauen ja Zuckerrüben an und bringen diese nach Nordstemmen.
Ich würde sagen, ja.
Okay. Wir bringen unsere Kartoffeln zwischen Oldenburg und Bremen nach Altrup.
Ja, das ist ein bisschen weiter, 50 Kilometer, aber lasse ich noch so gerade eben gelten.
Genau, das waren jetzt gerade unsere Pommeskartoffeln. Unsere Chipskartoffeln, die werden abgeholt und kommen nach Bologna.
Das Bologna in der Nähe von Stadthagen, nehme ich an, ist das, ne? Das
Italien.
Ist das Bologna in Italien. Mm. Okay, das ist jetzt nicht so regional, ne? Da würde ich natürlich als Chipsfabrikant in Bologna, würde ich natürlich sagen, irgendwie, hallo, gibt es denn hier um die Ecke keinen Kartoffelbauern? Also no offense, aber...
Also wir finden hier für unsere Chipskartoffeln sonst gerade keinen Markt. Und deswegen müssen wir die dorthin verkaufen. Und unser Weizen geht größtenteils zur Mühle nach Hasede.
Ja, also ich sag mal, 6-mal aber Daumen hoch, 1-mal Daumen runter, das ist eine gute Bilanz, finde ich.
Ja, aber übrigens, das war ja nur Verarbeitung. Also wenn wir jetzt bei unserem Raps bleiben, Salzgitter, dann wird das da verarbeitet zu Öl. Und danach wird es ja erst verkauft an euch Verbraucher. Und das natürlich auch im großen Stil, auch außerhalb von Deutschland. Aber du hast es jetzt schon bei der Verarbeitung für dich als regional abgestempelt. Ja. Und darauf wollte ich auch ehrlicherweise hinaus. Weil wenn ich jetzt über Regionalität spreche, dann ist mir wichtig, dass man erkennt, wie viele Menschen von deinem Einkauf abhängen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel beim Bäcker mein Brötchen kaufe, dann unterstütze ich nicht nur den Bäcker und vielleicht noch den Landwirt, an den ich irgendwie denke, weil ich weiß, es ist ein Naturprodukt, sondern man unterstützt auch den Mähdrescherfahrer, den LKW-Fahrer, das Lagerhaus, den Pflanzenschutzberater, den Saatguthersteller. Also wenn man so die ganze Bandbreite anguckt, da hängt ja wahnsinnig viel dran.
Das finde ich gut. Ich finde auch diesen Ansatz gut. Das ist ja schon, ich sag mal so, ich will nicht sagen altruistischer Ansatz, aber es ist auf jeden Fall ein Ansatz, der sagt, ich bezahle nicht nur für das Produkt, sondern ich bezahle auch die Menschen, die dahinter stehen. Also ich mache mir Gedanken darüber, ich will was unterstützende Struktur.
Ja, gut. Und jetzt sind wir, glaube ich, auch ganz gut vorbereitet, um unseren Gast vorzustellen. Wir haben ja auch eine Landwirtin noch da.
Ja, heute 2 Landwirtinnen und ein Verbraucher gegenüber. Wir freuen uns sehr, dass sie da ist, weil sie setzt komplett auf Regionalität. Und warum sie das macht, wie das funktioniert, das wird sie uns gleich mal erklären. Sie heißt Alvine Hemme und man kennt wahrscheinlich ihre Milch aus dem Supermarkt. Hallo Alvine.
Hi zusammen. Danke für die Einladung.
Ja, wenn du das jetzt so hörst, also ein Großteil der Verbraucher wünscht sich Regionalität, die Supermärkte setzen auch auf Regionalität. Würdest du da sagen, im Nachhinein alles richtig gemacht?
Auf jeden Fall. In den letzten 10 Jahren ist ja dieser Trend der Regionalität erst richtig entstanden. Und alle Lebensmitteleinzelhändler haben sich ihre regionalen Lieferanten nach und nach gesucht. Und das war auch unser Trittbrett, warum sich unser Hof dahin entwickelt hat und wir heute ein stabiles Geschäft mit dem Lebensmitteleinzelhandel haben.
Magst du uns einmal mit auf deinen Betrieb holen? Wie können wir uns den vorstellen?
Ja, also wir haben einen klassischen Milchviehbetrieb, auf dem wir auch 90% unseres Futters selbst anbauen. Das heißt, wir haben ungefähr 260 Hektar Ackerbau, ein bisschen Forst ist noch dabei. Wir haben 480 Milchkühe, davon geben ungefähr so 420 auch täglich die Milch. Der Rest ist für die Nachzucht da. Also haben wir auch noch viele Kälber und kleine Rinder, davon ungefähr so 200 Stück. Wir haben unsere eigene Molkerei, in der wir die Milch unserer Kühe, die wir täglich melken, 3-mal direkt verarbeiten. Das heißt, es gibt ein Rohr aus dem Melkstand, das direkt in die Molkerei fließt. Mhm. Und dort verarbeiten wir 5 Tage die Woche, manchmal 6 Tage. Sonntags ist in der Regel frei, verarbeiten wir die Milch direkt zu Milchprodukten, wie man es im Supermarkt kennt. Unsere frische Vollmilch, Joghurt, Pudding und ganz viele To-Go-Getränke, die man hier auch in Hannover und in der Region viel trinkt, mhm, Schokomilch und Co.
Erklär noch mal ganz kurz für mich als Laien, was ist der Unterschied zwischen euch und einem ganz normalen, konventionellen Milchviehbetrieb, sage ich jetzt mal?
Es gibt so knapp 50.000 Milchviehbetriebe in Deutschland. Wahrscheinlich ist es ja Tendenz sinkend. Und davon verarbeiten unter 30 ihre Milch so wie wir direkt auf dem Hof weiter. Also nicht Prozent, sondern 30 Höfe. Und das ist das, was uns unterscheidet. Wir sind ein konventioneller Milchviehbetrieb und machen auch nicht viel anders. Wir sind da auch nicht innovativer oder besser. So stellen wir uns auch gar nicht dar, sondern wir haben alle unsere Standards. Wir arbeiten mit der Wissenschaft und haben über Kühe die letzten Jahrzehnte immer mehr dazugelernt. Aber wir denken halt den Vertrieb der Milch direkt bis zum Ende. Und das ist das, was uns unterscheidet.
Also wenn ich das nochmal zusammenfassen darf. Also normale Milchviehbetriebe, ich nenne die jetzt normale Milchviehbetriebe, da wird die Milch abgezapft von der Kuh und dann kommt ein Tanklastzug und der fährt die Milch weg in die Molkerei. Ihr macht es anders. Welchen Vorteil hat das, was ihr macht?
Also wir sind flexibler. Wir können unseren Betrieb stabiler durch Krisen steuern. Was auch von der Verbraucherzentrale gerade genannt wurde. Es kommt eine Weltkrise wie der Ukraine-Krieg und auf einmal muss man andere Rohstoffe teurer einkaufen. Man muss ja selbst auch agieren, man muss Material einkaufen und das ist alles etwas, was man nicht beeinflussen kann. Aber den Milchpreis, den können wir selber bestimmen, also den Erlös für unsere Produkte. Es gibt nämlich viele andere Ziffern, auf die wir keinen Rücksicht nehmen oder auf die wir nicht
keinen Einfluss haben,
genau. Und es macht halt auch unheimlich viel Spaß, weil man mitgestalten kann. Wir können entscheiden, was für Produkte wir aus unserer Milch machen. Es ist jetzt nicht so, dass alle Mitarbeiter aus der Landwirtschaft in die Produktentwicklung mit eingebunden werden. Aber das ist ein großes Zusammenspiel. Und mein Vater, meine Familie und ich haben die Möglichkeit, aus der Milch das zu machen.
Was ihr wirklich daraus machen
wollt. Das Beste aus der Milch zu machen. Weil als Landwirt, der die Milch direkt verkauft an die Molkerei, die wird ja ein paar Mal die Woche abgeholt, da ist die Milch niemals mehr so frisch, wie sie bei uns vom Hof kommen kann.
Und wenn ich das so von außen betrachte, ihr habt ja auch einen Player aus der Verwertungskette mit rausgenommen, ne? Also ihr müsst ja an die Molkerei, müsst ihr ja nichts abdrücken. Das ist ja dann wahrscheinlich auch in der Rechnung dann günstiger für euch, ne?
Ja klar, bleibt mehr hängen. Ja. Also unsere Marge ist tendenziell höher, aber wir haben natürlich auch viel mehr Kosten und viel mehr Aufwand. Also eine Molkerei zu betreiben, das macht man auch nicht nebenbei. Das ist genauso aufwendig und wenn man Vertrieb und Logistik noch mit dazu nimmt, ist es auf jeden Fall noch aufwendiger als die reine Landwirtschaft und Milcherzeugung.
So, jetzt habt ihr eure eigene Molkerei auf dem Hof, aber ab da seid ihr dann ja schon auf dem Lebensmitteleinzelhandel angewiesen, weil dort verkauft ihr dann letztendlich eure Produkte. Wie ist das denn, mit einem Lebensmitteleinzelhandel zusammenzuarbeiten? Also wie passiert überhaupt so eine Zusammenarbeit?
Wir machen das inzwischen seit 20 Jahren, haben ganz klein angefangen, so wie es auch ein Kartoffelbauer um die Ecke machen würde. Er fängt an, seine Produkte direkt zu verkaufen und auch mit seinem Fahrzeug diese eigenen einzelnen Supermärkte in Hannover direkt zu beliefern. Das heißt dann Streckenlogistik. Und so haben wir angefangen und haben die einzelnen Einzelhändler, also es gibt ja einen Unterschied zwischen einem regiegeführten Supermarkt, an dem jetzt kein Name steht, oder einem Supermarkt, wo ein Herr Wucherpfennig dahinter steht, ein Herr Kramer oder entsprechende Rewe-Kaufleute. Und die haben die Möglichkeit, die Produkte direkt einzulisten und auch zu sagen, okay, cool, ich will meine Eier noch nur von dem, der wirklich um die Ecke ist, und meine Kartoffel von dem, der auch richtig dicht ist, obwohl das Lager auch einen regionalen Artikel präsentieren würde. Der ist aber dann schon ein bisschen gesammelter. Und mein Vater hat so damals angefangen mit den einzelnen direkten Kaufleuten. Und das war das Sprungbrett, um beim Einkauf dann vorstellig sein zu dürfen und zu sagen, hey, cool, wollen wir vielleicht eine größere Zusammenarbeit aufbauen? Und das haben wir vor, ich glaube 2009, waren dann die ersten Gespräche mit einem Relaunch unseres Designs. Also man braucht auch eine Corporate Identity. Man muss irgendwie seine Marke auch präsentieren können, weil man muss ja auch dahinter stehen. Da hat der Händler auch Interesse dran, dass man sich dann gemeinsam präsentiert und sagen, ich bin Kaufmann X und das ist mein regionaler Milchlieferant.
Mhm. Kann man erst ab einer bestimmten Menge an solche großen Lebensmitteleinzelhändler liefern, weil man irgendwie ein Big Player ist, oder geht das auch schon? Ich meine, wie groß wart ihr 2009?
Da haben wir ganz klein angefangen. Das Portfolio war auch viel kleiner. Es gab eine Vollmilch, es gab eine fettarme Milch und es gab eine Schokomilch und vielleicht drei Sorten Joghurt. Und dann hatten wir die Zusage, wir dürfen auf das Zentrallager. Jetzt, wenn man hier wieder in der Region schaut, Region Hannover wird beliefert vom Edeka-Zentrallager in Lauenau. 50 Kilometer Radius auf jeden Fall.
Anna 2.
Genau. Und dort durften wir dann unsere Produkte auf Palette liefern. Und vorher müsst ihr euch vorstellen, wirklich jeden einzelnen Supermarkt, nach dem, was der Supermarkt bei uns im Büro bestellt hat, zusammenkommissioniert. Er möchte zweimal Milch, dreimal Joghurt. Wir bringen das dahin. Und jetzt war dann 2009 war dann der Wechsel hin zum Zentrallager palettenweise. Und der Supermarkt bestellt nicht mehr bei uns, sondern im Lager.
Es ist ja auch nachhaltiger, ich sage es mal aus der Sicht, weil dann nicht mehr so viele kleine LKWs unterwegs sind und die Wege machen, sondern es macht nur noch ein großer und dann wird es aufgeteilt.
Mhm. Also ich sag mal, auch ein ganz notwendiger Schritt für uns, weil die Kosten haben uns aufgefressen für diese kleine Logistik, die ganzen kleinen Fahrzeuge, die ganze Kleinkommissionierung. Und wenn mehr Kunden dazukommen, weil man möchte sich ja vergrößern, man möchte ja mehr Leute mit seinem Produkt erreichen, hast du im Vertriebsinnendienst Anrufe ohne Ende und E-Mails und Bestellungen, die ganz klein sind. Und daher war kostengünstiger, ans Lager zu liefern.
Da hätte ich jetzt mal gleich eine Frage. Also man will sich ja weiterentwickeln, man will ja größer werden. Heißt es auch, du würdest überregionaler werden oder ist das euer Markenkern? Weil du könntest ja, könnte auch jemand sagen, Kassel, Frankfurt, irgendwo sagt jetzt jemand, die Milch gefällt uns gut, die hätten wir jetzt gerne auch. Dann wäre es ja auf einmal nicht mehr regional.
Naja, ihr seid ja auch bis in Bayern.
Wir gehen dahin, wo man uns haben möchte. Und wir haben am Anfang, na klar, das totale Steckenpferd Regionalität. Und den Hauptabsatz unserer Produkte verkaufen wir auch hier um Kirchturm herum, 30, 50 Kilometer. Da ist auch unsere Marke auch am präsentesten. Und da können wir auch am meisten zurückgeben und die Leute dann wiederum auf den Hof einladen und zu erklären, was denn die Regionalität wirklich bedeutet. Aber wenn ein Händler aus Sachsen, und damit hat das Geschäft in Bayern angefangen, uns gerne ins Portfolio mit aufnehmen möchte, weil er außergewöhnliche Produkte haben möchte. Er will sich abgrenzen zum Discounter. Er möchte sagen, guck mal, komm doch zu mir, weil ich habe hier wirklich richtig coole Produkte. Bei mir kannst du was erleben und auch das schmeckt auch alles super. Und so ist dann wieder Aufbau über mehrere Jahre mit diesen paar Händlern, die es da gibt, per Streckenlogistik. Also er bestellt bei uns, wir liefern dahin, in dem Fall dann per Spedition und einer Europalette und nicht mit eigener Logistik. Und irgendwann klopft dann der Einkauf an von der Regionalgesellschaft und sagt, hey, ihr seid doch ganz cool. Können wir das nicht hier für ein paar mehr Märkte machen? Dann hast du wieder die Chance, dich zu präsentieren. Wichtiger Termin, muss man hinfahren und alle Produkte mitbringen. Dann wird verkostet und entschieden, okay, das gehört aufs Lager mit aufgeschaltet.
Und sag mal, welche Verpflichtungen geht man ein? Weil ich kann mir vorstellen, dass ihr eine bestimmte, wenn wir jetzt im Bereich Milch denken, Litermenge verspricht. Aber ihr arbeitet ja mit Kühen zusammen und das ist ja auch abhängig von Futterleistung oder anderen Faktoren, wie zum Beispiel, wir hatten ja auch Blauzungenkrankheit, das kann ja alles die Milchleistung senken. Wie doll sind dann diese Verträge?
Ja, Verlässlichkeit ist wichtig. Sonst kann man das mit dem Lagergeschäft nicht machen, weil dann gibt es einen Vertrag, wo steht, du brauchst eine Lieferquote von X, damit die keine leeren Regale haben. Und wenn du die unterschreitest, musst du halt Strafzahlungen zahlen. Aber das schaffen wir. Also in Launau haben wir eine Lieferquote von 99,9%, weil wir aber auch mit unserem eigenen LKW dahin fahren. Ja, immer die richtige Menge an Milch da zu haben, ist nicht einfach. Also man muss dann schon schauen, speziell jetzt kommt Ostern in 2 Wochen, dann kaufen alle Leute wie ihre Butter und Milch, die wollen alle Hefezopf backen und dann ist auf einmal die Nachfrage viel höher und wir gehen dann in den Stall und sagen, jetzt doppelt so viel Milch bitte. Geht natürlich nicht. Und nächste Woche brauchen wir dann nicht so viel. Bitte dann weniger machen. Das können die Kühe nicht machen. Die haben, wenn alles gut läuft, immer die gleiche Milchmenge. Und dann haben wir ein paar Landwirte, mit denen wir zusammenarbeiten, die uns dann für diese Spitzen was zuliefern. Und im Gegenzug stellen wir für die ein regionales Produkt her, was die nicht können, weil die keine regionale Molkerei haben.
Du hast uns gerade gesagt, dass ihr eure Produkte bis nach Bayern verkauft. Ich denke dann immer, ich stehe dann hier in Hannover in einem Supermarkt und sehe Milch aus Bayern und denke immer, hier stehen noch selber so viele Kühe rum, ist das denn notwendig? Und jetzt fragen sich wahrscheinlich die Menschen in Bayern, hier stehen ja so viele Kühe rum und dann sehen sie im Supermarkt die Milch aus Niedersachsen. Ist das vernünftig?
Da kommt jetzt wieder der Schritt von Maya rein. Es gibt die Rohstofferzeugung in einem Standort und die Herstellung. Wenn, wie in unserem Fall, Herstellung von Rohstoff und Produkt, also die Verarbeitung an einem Standort ist, ist das ja schon ultra-regional. Regionaler geht's dann nicht. Es ist ja wirklich noch nicht mal einen Kilometer voneinander entfernt. Und aus meiner Sicht ist es dann okay, wenn man die Milch dann fertig verarbeitet, einen Weg mit dem LKW schickt. Weil anders, es gibt ja auch Möglichkeiten, die Milch von 50 oder über 50 Kilometer Entfernung einzusammeln, zu verarbeiten und dann wieder mit dem LKW loszuschicken. Ah. Ja, unsere Milch hat ja dann nur einmal LKW und nicht zweimal.
Okay, jetzt verstehe ich. In meiner kleinen, einfachen Welt ist Regionalität entweder ist regional oder nicht. Aber dass es auch noch Abstufungen gibt, das lerne ich jetzt auch gerade. Also dass man, wenn man sie regional verarbeitet, ist es schon viel mehr wert, als wenn man sie zu einer Molkerei verfrachtet, die 100 Kilometer entfernt ist oder 50 Kilometer, weil das dann nochmal doppelt transportiert wird. Ja. Schön. Trotzdem ist es so, dass ich irgendwie immer noch denke, so, ich stehe im Supermarkt und stehe vorm Milchregal und sehe immer alles in dunkelblau. Und denke mir so, ach, da ist diese Milch aus Bayern, die will ich hier gar nicht haben. Und dann gucke ich immer drauf und dann versuche ich herauszufinden, woher kommt denn die Milch aus der Region? Ist gar nicht so einfach. Wir müssen mir recht geben, aber bei euch wüsste ich es jetzt.
Wie wichtig ist diese eigene Marke, um etwas im Supermarkt zu verkaufen?
Vor 15 Jahren war es ultimativ wichtig. Hätten wir es nicht gehabt, hätten wir uns, glaube ich, niemals so präsentieren können.
Ja. Aber ihr hättet ja damals auch euch, sag mal so, diesem Einzelhandelslabel regional unterordnen können. Ihr hättet euch da einsortieren können. Habt ihr da mal drüber nachgedacht, das zu machen?
Das sogenannte Private Label vom Handel, es ist eigentlich nichts, wo ich mich als Landwirt angliedern wollen würde, weil das ist ein Mengengeschäft, was auch im Preiseinstieg dann angesiedelt ist und das macht eigentlich keinen Spaß.
Okay.
Aber auf der anderen Seite hat man natürlich höhere Marge bei der eigenen Marke, aber auch den hohen Aufwand. Man muss diese Marke bespielen, muss sie zum Leben erwecken und man muss ständig präsent sein.
Inwiefern würdest du denn sagen, ist die Zusammenarbeit mit einem Lebensmitteleinzelhändler erstrebenswert? Also würdest du das anderen Landwirten raten? Ich habe mal geguckt, in der deutschen Landwirtschaft haben 26% der Betriebe Direktvermarktung. Also Kuhlage hätte jetzt bei 26% aller Betriebe in Deutschland die Chance, direkt vom Hof was zu kaufen. Alle anderen machen es ja irgendwie auf einem anderen Wege. Ist es erstrebenswert? Ist es ein guter Partner und wichtiger Partner für dich, der Lebensmitteleinzelhandel?
Ich bin sicher, bei den 26% sind ganz viele dabei, die Spargel, Erdbeeren, Kartoffeln, Eier und Co. machen. Weil das ist relativ einfach. Man hat keine Verarbeitung oder wenig Verarbeitung und die Logistik und Lagerung braucht auch keinen riesen weiteren Personalstamm, keine riesige Molkerei und alles, was wir halt brauchen. Und daher denke ich, für alle, die keinen hohen Verarbeitungsgrad haben, ist es super erstrebenswert, weil man einen verlässlichen, coolen Partner hat, weil man, der hat ja auch sehr, sehr großes Interesse, mit diesen Landwirten zusammenzuarbeiten, weil er braucht diese Abgrenzung zum Discount. Er möchte, dass die Leute sehen, hier, ich bin dein Händler von nebenan und ich arbeite mit deinen Bauern von nebenan. Das ist ja deren Strategie. Die sind auch selber, also die Lebensmitteleinzelhändler, die sind, was Regionalität angeht, auch selber sehr picky. Also da kriegst du nicht, wenn wir nach Osnabrück unsere Milch liefern, kriegen wir da nicht den Regionalitätsstempel. Da sagen sie, nee, das seid ihr nicht. Mhm. Auch wenn es keinen anderen Regionalen in der Region gibt, das kriegst du wirklich nur, das kleine Schild ans Regal, die kriegst du nur, wenn du auch dann 30 Kilometer von diesem einen Markt entfernt bist.
Ja, finde ich auch okay in dem Falle. Mhm. Aber mich würde mal interessieren, Alvine, wie handhabst du das denn beim Einkaufen? Wie sehr achtest du auf Regionalität?
Ich kaufe.
Hast du schon mal Milch von diesen aus den dunkelblauen Kartons gekauft?
Ja, für Marktforschung, um zu gucken, wie schmecken die. Bei Eiern und Kartoffeln ist 100% Regionalität. Die kaufe ich gar nicht im Supermarkt, sondern die kaufe ich Kartoffeln bei unserem Nachbarn in der Scheune mit Selbstbedienung und die Eier auch ein paar Dörfer weiter direkt vom Landwirt, der die Hühner hält. Und im Supermarkt sonst bin ich ja ein Markenaffin, weil wir auch selbst die Marke haben und ich das Marketing bei uns noch verantworte, schaue ich immer nach dem, was gerade so da ist. Und ich kaufe auch das, was mir auch am besten schmeckt. Natürlich achtet man bei Produkten, die in großer Menge im Haushalt verbraucht werden, auch auf den Preis. Und da gibt es natürlich auch die ein oder andere Eigenmarke, Private Label, was auch bei uns im Einkaufswagen landet, obwohl ich die Sensibilisierung habe und weiß, dass Regionalität zu fördern immer gut ist für die eigene Wirtschaft des Landes. Ich weiß aber auch, dass Produkte vom Private Label nicht schlecht sind. Ich weiß auch, dass das Fleisch vom Private Label nicht schlecht ist. Das ist in der Regel Fleisch aus Deutschland. Und ich kenne ja unseren Nachbarn, der Schweinezucht betreibt. Und wenn ich weiß, dass das seine Haltungsstufe ist, dann habe ich auch kein Problem damit, eine Haltungsstufe zu kaufen, die vielleicht ein bisschen niedriger ist. Weil ich auch weiß, dass ich am Ende durch dieses Fleisch ihn unterstütze. Mhm. Na klar, Tierwohl spielt absolut eine Rolle, ist ja für unseren Betrieb auch enorm wichtig, weil die Verbraucher daher auch sehr stark nachschauen und wir auf unseren Hofführungen das auch immer alles präsentieren können, um zu zeigen, so halten wir unsere Kühe, ganz wichtig, frische Luft und Co. Aber ich persönlich kaufe ganz divers ein.
Erklär nochmal ganz kurz, was ist ein Private Label?
Private Label ist etwas, wo Lidl, Edeka, Kaufland und Co. selber draufsteht. Also etwas, was der Händler ins Regal stellt mit seinem eigenen Namen.
Und Kuhlager, okay. Wie kaufst du ein?
Also was Regionalität angeht, immer noch ein bisschen zu gedankenlos, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Also bei Milch versuche ich mittlerweile drauf zu achten und es ärgert mich, dass es mir so schwer gemacht wird. Bei den Eiern gucke ich mittlerweile drauf. Ich finde, bei den Eiern sind sie mittlerweile auch schon ein bisschen weiter. Da kannst du auf der Verpackung schon sehen, wo kommen die Eier her. Da musst du nicht mehr so das Ei rausholen und diesen Zahlencode, dann guckst du im Handy, was bedeutet das? Das ist ja total kompliziert, macht ja keiner.
Obwohl du bei den Eiern ja gerade eher über die Haltungsform sprichst, ne?
Absolut.
Bei der Milch eigentlich gerade nur über die Regionalität, weil bei der Milch ist es eigentlich auch klar erkenntlich, welche Haltungsform dahinter steht.
Das stimmt, aber du kannst halt nie genau sehen, kommt das jetzt hier aus von um die Ecke. So, du musst halt irgendwie immer erstmal übersetzen, wo ist die Molkerei, und dann weiß man auch nicht genau, wie weit ist es dann bis zur Molkerei gefahren worden. Das ist schwierig. Bei den Eiern steht es halt drauf, weil das nicht verarbeitet ist. So, ne? Und da kann man es leicht machen. Bei allen anderen Sachen, bei Obst und Gemüse gucke ich jetzt schon manchmal, so kommt aus unserer Region. Da weiß ich auf jeden Fall, dass wenn ich auf dem Radar sehe, bei mir so Region, gehe ich dahin und hole es ab. Und wenn ich da irgendwo sehe, Spanien oder sowas, dann lasse ich sein. Aber ich bin auch ganz ehrlich, bei einer Avocado ist mir völlig klar, dass die auf dem schlechtmöglichsten Wege hier nach Deutschland verfrachtet wurde. Glaube, trotzdem kann ich nicht darauf verzichten.
Ein bisschen selbstkritisch sein, wenn wir so auf unser Frühstück gucken, oder? Es fängt ja schon an mit Kaffee.
Oder
wenn du keinen Kaffee trinkst, dann grüner Tee. Wird wahrscheinlich auch nicht aus Deutschland kommen. Wenn du Quark isst, dann schnibbelst du dir dann eine Banane rein. Also da sind wir schon alle, glaube ich, sehr global.
Ja, aber ich finde gut, dass wir darüber reden und dass wir so diese Aufmerksamkeit dafür schaffen. Weil es macht ja wirklich Sinn, das zu tun. Vielen Dank, Alvine, bis hierhin. Alles Gute für dich und deinen Hof, dass es auch noch die 19., 20., 21., 23. Generation weitergeht für euch.
Sehr gerne.
Was nimmst du so mit, Maja?
Ich nehme mit, dass ihr wirklich allen unterschiedlich, allein hier jetzt schon in diesem Kreise, ein unterschiedliches Verständnis oder eine unterschiedliche Vorstellung auch von Regionalität haben. Und wenn ich an Regionalität denke, dann denke ich an Wirtschaftlichkeit und auch an Wirtschaftskraft. Und ich hoffe, dass die in Deutschland ist. So, das ist mir erstmal der größte Wunsch. Und dann natürlich noch jeder in seinem Bundesland. Aber ich würde tatsächlich Regionalität auch größer fassen.
Also ich assoziiere mit Regionalität als erstes mal Nachhaltigkeit. Also zumindest was die Umwelt angeht, weil ich denke, wenn die Wege kurz sind, müssen nicht so viele Lkw unterwegs sein und es sind die Emissionen nicht so groß. Auf der anderen Seite, nachhaltig bedeutet ja auch nachhaltig, was die Wirtschaft angeht. Also eine regionale Wirtschaft, wenn die stabil ist, dann ist sie halt immunisiert gegen Wandel und gegen Fluktuationen im Welthandel. So, jetzt fällt mir das schlauste Wort nicht ein, aber so ist es. Deswegen finde ich das gut und ich find toll, dass wir darauf achten.
Und ich finde es auch nochmal ganz nett, wenn wir euch Hektis jetzt mit auf den Weg geben, dass es in Hannover eine Regionalitätsfahrradtour-Route gibt, die zu unterschiedlichen Hofläden führt.
Ach, guck an.
Und falls ihr mal dafür Zeit habt und euch damit auseinandersetzen wollt, dann radelt doch mal da lang.
Ja. Haben wir Post bekommen?
Ja, und ich habe mich so über diese süße Nachricht gefreut.
Hekti-Post.
Uns hat Anna geschrieben und sie sagt, in einer der letzten Folgen habt ihr die Idee erwähnt, über das Hekti-Netzwerk vielleicht Menschen miteinander zu verbinden, die sich kennenlernen und vielleicht sogar verlieben möchten. Und die Idee fand ich ehrlich gesagt richtig schön und ich musste direkt schmunzeln, weil ich dachte, da würde ich mich glatt melden. Das hast du jetzt ja auch hiermit. Falls ihr das Thema tatsächlich weiterverfolgt und irgendwann Hektis miteinander vernetzen wollt, hätte ich auf jeden Fall Interesse dabei zu sein. Anna. Kulak, was machen wir damit?
Wir müssen sofort ein Startup gründen, eine App entwickeln, die heißt dann Hekti Bumble oder Hekti Tinder oder.
Nee, Tinder ist schon zu, ist schon zu negativ.
Nee, ja?
Mhm,
ich kenne mich da nicht so aus, aber vielleicht irgendwie so, was gibt es denn noch für? Hekti. Meet Your Hekti?
Meet Your Hekti, ja. Und es kann ja auch Freundschaft
sein. Hekti Love.
Hekti Love.
Hekti Love ist toll.
Wir kümmern uns drum. Wir werden nochmal, vielleicht machen wir nochmal eine Folge dazu. Ja. Müssen wir uns mal was überlegen. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass das was bei dir angestoßen hat. Und vielleicht meldet sich jetzt hier jemand für dich.
Ansonsten meldet euch gerne bei uns, wenn ihr Fragen zu der aktuellen Folge habt, zum aktuellen Thema. Uns würde mal interessieren, wie sehr achtet ihr auf Regionalität? Wie handhabt ihr das? Achtet ihr drauf oder ist es euch eher wurscht?
Ja, und ich möchte von euch Landwirten wissen, wie regional seid ihr eigentlich aufgestellt? Habt ihr es einfach, regionale Partner zu finden? Arbeitet ihr vielleicht auch mit Lebensmitteleinzelhändlern zusammen? Erzählt uns davon an 63hektar@ndr.de.
Absolut. Und jetzt kommt ein totaler Themencut, aber ich muss es euch dringend erzählen. Ich will euch einen Literaturpodcast empfehlen. Und da geht es um ein Buch von Alexandre Dumas. Kennt ihr von Drei Musketiere und Der Graf von Monte Cristo? Er schreibt richtig geile Geschichten. Und der hat eine Geschichte geschrieben über einen Tulpenzüchter in den Niederlanden, ist im 17. Jahrhundert. Und der hat eine schwarze Tulpe gezüchtet. Wahnsinn, eine schwarze Tulpe, total selten und damit kann man ja sehr viel Geld verdienen und berühmt werden und reich. Das wäre ja auch gern geworden, aber man hat ihm einen Mord angehängt, den er gar nicht begangen hat und er landet im Gefängnis und dann geht die Geschichte weiter. Ich will nicht allzu viel spoilern. Für alle Literaturfans unter euch, geniales Buch und es geht ein bisschen um Krimi, Liebe, historische Erzählung und die ganze Geschichte, die gibt es in diesem Podcast, das ist aber eher so eine Art Hörbuch, 25 Teile, Alexandre Dumas, die schwarze Tulpe, hört sie euch an. Mich hat es total geflasht. Klassiker der Weltliteratur als Hörbuch gibt es in ARD Sounds. Das war früher die ARD Audiothek, nur falls ihr euch nicht wundert. So, man kann ja auch mal ein bisschen abseits der eigenen Bubble und des eigenen Topfes mal so ein bisschen rübergucken.
Ja, das stimmt. Und auf uns muss man ja mal warten alle zwei Wochen. Das heißt, dazwischen ist ja noch genügend Zeit.
Was anderes zu hören.
Was anderes zu hören.
Ja. Was für eine tolle Podcast-Folge wieder, oder?
Ihr Lieben, es hat uns mal wieder Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Reinschalten.
Alvine, danke, dass du da warst.
Danke dir.
Maja, bis bald.
Bis zum nächsten Mal, in zwei Wochen.
Bis dahin.
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Moritz.